Die Großfamilie besteht nicht nur aus uns, die Vorfahren sind ganz wichtig,
sagt Christine Lotka.
Und da komme ich also jetzt zu der Musik, da kann ich es vielleicht auch wieder zeigen. Mein Vater hat auch Lehramtsprüfung gemacht für Violine. Und wie ich also ein Mädel war, ich habe mit 6 Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Und dann hat mein Vater immer mit mir gespielt. Er war nicht ungeduldig, sondern er hat halt mit mir gespielt. Das Ergebnis, dass ich jetzt den Papa begleiten kann schon, der hat eine Violinsonate gespielt später dann. Und ich konnte ihn schon begleiten, es war großartig.
Christine Lotka ist heute 87 Jahre alt. 5 Kinder, 11 Enkelkinder und 18 Urenkel zählen zum inneren Kreis der Familie. Allen gemeinsam ist die Liebe zur Musik. Eine Leidenschaft, die der Vater nicht nur bei der Tochter Christine geweckt hat.
Dieses Ermuntern zum Spielen hat mein Vater dann mit den Enkeln gemacht. Der hat die Buben hat er in Geige unterrichtet, die wiederum hat er geschaut, dass die Klavierstunden nehmen. Also das war mal der kleine Kreis. Wir haben dann, ich habe es Hauskonzert genannt, ja. Also es war eine Zusammenkunft von befreundeten Familien. Wir waren ein Kreis von gleich interessierten Menschen für Musik. Die Kinder haben auch sonst natürlich dann geübt für irgendwelche Aufführungen. Sie wurden eingeladen. Die Lotkas waren dann schon ein Ensemble, das man einladen konnte bei irgendwelchen Feiern.
Bis zu ihrer Pensionierung arbeitete die Germanistin als AHS-Lehrerin. Ein Beruf, den sie sehr gerne ausgeübt hat. Neben dem Haushalt mit den 5 Kindern war dies nur möglich, weil sie von ihrer Familie unterstützt wurde.
Nur hatte ich natürlich das Glück, dass eben meine Schwiegermutter und meine eigenen Eltern mitgeholfen haben. Es wäre ohne diese liebenswürdigen und gutmütigen Leute nicht möglich gewesen, auch zum Teil energischen Leute, das durchzuhalten. Es war mir nicht immer einerlei. Ich bin darauf gegangen nach dem Unterricht durchs Grüntal und habe gedacht, ach, wäre das schön, wenn ich jetzt allein da zu Hause organisieren könnte. Aber die Oma, die war da und die Oma hat das Mittagessen gekocht. Und ich kam nach Hause und durfte bei ihr Mittagessen und sie hat die Kinder schon gefüttert. Ja? Also ohne die Hilfe der damaligen Elterngeneration wäre das nicht gegangen.
Im Zusammenleben mit den Eltern und Schwiegereltern musste sie sich oft anpassen. Das hat bei ihr den Wunsch geweckt, selbstständig agieren zu dürfen, den Beruf aufzugeben und zu Hause bei den Kindern zu bleiben, um die Dynamik des Familienlebens stärker beeinflussen zu können. Ihr Mann habe sie aber darin bestärkt, weiterhin berufstätig zu sein.
Ich habe, als die Kinder, da waren die 2 Ersten da, die 2 Ersten waren Buben, und als dann die Roswitha kam, das war die 3., dann habe ich gesagt, bitte, ich möchte nicht weiter in die Schule gehen, ich möchte lieber zu Hause sein. Das war genau zu der Zeit natürlich, wo diese Karenzzeit aus war und ich musste wieder in den Unterricht. Ja. Und da hat er gesagt, na schau, halt das noch eine Weile durch, du wirst sehen, später wird es gut sein, wenn du Pension bekommst, du hast dann gearbeitet die gewisse Zeit. Also er hat das nicht irgendwie erzwungen, aber er hat mir gut zugeredet und das hat sich gut bewährt.
Denn mit ihrer Pension könne sie auch das eine oder andere Projekt ihrer Kinder oder Enkel unterstützen, meint Christine Lotka. Sie lebt heute im gemeinsamen Haushalt mit ihrem ältesten Sohn und dessen Familie. Im Zusammenleben mit den Jungen bemühe sie sich, so wenig wie möglich sich in Entscheidungen einzumischen. Auch wenn es nicht immer leicht falle. Nach wie vor verbindend ist das gemeinsame Musizieren. Im Haushalt der Familie Lotka leben 3 Generationen unter einem Dach. Historisch gesehen sei dies in Europa eine neue Entwicklung, erklärt die Familiensoziologin Rosemarie Nawe-Herz von der Universität Oldenburg.
Denn in anderen Kulturen gab es in der Vergangenheit, wo es die Abstammungsfamilie gibt, selbstverständlich 3-Generationsfamilien. Dort wurde sehr früh geheiratet. Aber bei uns hier in unserer Kultur, also der westlichen, wurde in der vorindustriellen Zeit relativ spät geheiratet. Wir sprechen von dem sogenannten European Marriage Pattern. Und die Lebenswahrscheinlichkeit war sehr gering. Insofern konnte sich die Dreigenerationsfamilie in dem Sinne gar nicht also bilden, wie man das immer sich vorstellt. Wir haben also hier den Mythos der Dreigenerationsfamilien. Also wenn wir noch in der Schule gelernt haben, die Ballade, das Gewitter, das beginnt, Urahne, Großmutter, Mutter und Kind in dumpfer Stube beisammen sind, so stimmt das für die Zeit von Schwab, dem Dichter, überhaupt nicht. Das war selten. Erst heute, das ist ein ganz neues Phänomen, durch die gestiegene Lebenserwartung haben wir nicht nur die 3, sondern zunehmend auch die 4 Generationsfamilien, zwar nicht zusammenlebend. Und deshalb sprechen wir von der multilokalen Mehrgenerationenfamilie heute.
Die Vorstellung, dass in der modernen, postindustriellen Gesellschaft die alten Menschen isoliert leben, kann Rosemarie Nawe-Herz nicht bestätigen. Das Unterstützungssystem im Netzwerk Familie funktioniert gut. Und zwar sowohl in der Kinderbetreuung wie in der Altenpflege. 80% der pflegebedürftigen Menschen werden heute von Familienangehörigen versorgt, auch dann, wenn die Generationen räumlich getrennt leben.
Es ist ein Solidaritätsverband gegeben. Es ist die Ausnahme, wenn die Familienmitglieder voneinander nichts mehr hören wollen oder können. Selbstverständlich ist die Intensität abhängig von der räumlichen Entfernung zwischen den Wohnorten der einzelnen familialen Generationen. Aber wie gesagt, das Telefon dient auch dazu, diese langen Strecken selbst bis ins Ausland hin zu überbrücken. Also insofern ist das Neue daran, dass sich verschiedene, auch Alterskohorten damit, also Altersgruppen, gegenseitig erfahren.
Das Verhältnis zwischen den Generationen hat sich jedoch entscheidend verändert. Denn das Pensionsversicherungssystem erlaubt es heute vielen alten Menschen, in einem, wenn auch bescheidenen Wohlstand zu leben. Bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts waren die alten Menschen von der ökonomischen Unterstützung ihrer Familienangehörigen abhängig. Die heutigen Senioren sind jedoch mehrheitlich gut abgesichert.
Und gleichgültig über wie viel Einkommen die älteste Generation verfügt, sie gibt immer einen Teil auch ihres Einkommens weiter, und zwar mal an die nächste Generation, an die Enkel immer mal nur sukzessiv, wenn größere Anschaffung ist. Im Übrigen gilt das auch für das Vererben. Insofern muss man familienpolitisch oder gesamtgesellschaftlich sagen, wenn also bei uns die Renten immer stärker gekürzt werden oder jedenfalls nicht angehoben wird und durch die Inflation stärker entwertet werden, können natürlich die innerfamilialen Transferleistungen auch immer nur geringer werden. Also im Grunde genommen ist die Umverteilung, die gesamtgesellschaftlich immer gefordert wird auch, ist innerhalb der Familien bereits gegeben. Die Gefahr besteht, wenn man gesamtgesellschaftlichen Ausgleich machen will, dass dann die innerfamiliären Transferflüsse geringer werden.
Auch Christine Lottger hilft, wo sie kann. Den Optimismus, mit dem sich die junge Generation den schwierigen Bedingungen am Arbeitsmarkt stellt, bewundert sie.
Die Jungen haben es ja schwerer. Die haben jetzt absolut keine festen Posten. Das ist ein großer Schmerz für mich, dass die Jungen eigentlich in der Luft hängen. Also sie studieren brav, sie machen Zusatzausbildungen, aber eine Dauerbeschäftigung, eine feste, haben die Jungen heute nicht. Und wir hatten das, Gott sei Dank. Für uns und für mich besonders ist das ein so wichtiger Beitrag dazu, dass man sich wohlfühlt, dass man keine Angst haben muss. Ich muss denken, um Gottes Willen, komme ich morgen noch, werde ich abgebaut, werde ich... Also das hatten wir Gott sei Dank nicht. Und das hat meinem Leben eine gute Rückenstärkung gegeben.
Familie ist ein Netz von intensiven Beziehungen. Es ist ein Ensemble von Menschen, die sehr eng miteinander verbunden sind. Wenn man beim Netz an einem Eck zieht, bewegt sich das ganze Netz, verändert sich das ganze Netz. Das heißt, wenn sich ein Mitglied verändert, verändert sich das ganze Familiensystem.
Carmen Unterholzer ist Familientherapeutin am Institut für Familientherapie in Wien. In ihre Praxis kommen Eltern, die im Zusammenleben mit ihren Kindern auf scheinbar unüberbrückbare Schwierigkeiten stoßen. Eltern, die Rat brauchen und sich Hilfe holen. Und immer wieder ist sie mit einem Idealbild von Familie konfrontiert, an dem die Einzelnen scheitern.
Wir sind alle behaftet mit diesem Familienmythos, Familie als Rückzugsort, Familie als statische Einheit, als funktionierende Einheit. Das ist so der eine Bereich, und der andere Bereich ist, Familie ist ein soziales System, in das gesellschaftliche, politische, soziale Veränderungen klarerweise einwirken. Und Familien sind genauso wie einzelne bestimmten Lebenszyklen unterworfen. Solche Lebenszyklen sind häufig Übergangsphasen, schwierige Übergangsphasen für Familien, pubertierende Kinder oder Auszug der Kinder, wo aus dem Elternpaar wieder ein Ehepaar wird. Da gibt es Irritationen in diesem Familiensystem. Das erleben wir häufig so, als dürfte das in Familien nicht sein.
Wie hat sich dieser Mythos Familie entwickelt? Wie sieht das Bild aus, an dem viele Familien scheitern? Grundlegend für die europäische und US-amerikanische Kultur ist das sogenannte Familienleitbild, das von den christlichen Kirchen entwickelt wurde. In Österreich dominiert die katholische Auslegung. Der Familiensoziologe Norbert F. Schreiber fasst diese mit folgenden Worten zusammen.
Das katholische Familienleitbild basiert auf der Überzeugung, Ehe und Familie seien von Gott gestiftet und daher unabhängig von historischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten in ihrer Form ein für allemal fixiert. Die als Sakrament verstandene monogame Ehe bildet die Grundlage der Familie. Ehe und Familie werden als Grundform des menschlichen Zusammenlebens und als Keimzelle von Staat, Gesellschaft und Kirche betrachtet. Ehe ist die prinzipiell unauflösliche Verbindung zweier gegengeschlechtlicher Erwachsener, geschlossen zu den Zwecken der Zeugung und Erziehung von Kindern und der inneren Entwicklung der Partner. Die Grundwerte von Ehe und Familie sind vorbehaltslose gegenseitige Achtung, Liebe, Treue und Fürsorge. Sexualität ist nur in der Ehe und zum Zweck der Fortpflanzung erlaubt.
Dieses Familienleitbild wurde von sozioökonomischen Prozessen beeinflusst. Bis zur bürgerlichen Revolution waren Familien, unabhängig ob sie Bauern, Handwerker, Händler oder Adelige waren, auch wirtschaftliche Unternehmen. Doch mit der Industrialisierung wurde die Arbeit fragmentiert und nach Geschlechterrollen aufgeteilt. Die Familie wurde als Rückzugsort definiert, der private Raum, in dem sich der Mann von den Strapazen der Berufstätigkeit erholen konnte. Die Frau hingegen sollte den Haushalt führen und die Kinder betreuen. Dass dieses theoretische Modell in der Praxis nie funktioniert hat, belegen wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass Frauen immer in den wirtschaftlichen Arbeitsprozessen integriert waren. Das Modell der Arbeitsteiligkeit bot aber Argumente dafür, den Frauen geringere Löhne für die geleistete Arbeit zu bezahlen und somit eine marktwirtschaftliche Konkurrenz zwischen den Geschlechtern zu etablieren. Gleichzeitig trat die bürgerliche Gesellschaft aber auch für Werte ein wie Freiheit, Gleichheit und individuelle Entfaltung und korrumpierte damit ihr eigenes Familienmodell, sagt der New Yorker Sozialhistoriker Eli Zaretsky.
My idea is that something really profound changed at the end of the 19th and the beginning of the 20th century.
Am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich etwas grundlegend geändert. Die Ursache liegt darin, dass sich die individuelle Identität von der kollektiven Identität entfernt hat. Die Klassenzugehörigkeit, aber auch das nationale Zugehörigkeitsgefühl verloren an Bedeutung. Davon war auch die Bindung an die Familie betroffen. Das Individuum bezog sich auf sich selbst. Diese Entwicklung ist in der Literatur und in der Kunst zu beobachten. Diese Entwicklung war die Grundlage für die Psychoanalyse. Denn sie bot das theoretische Konzept, das dem Individuum ein Innenleben bescheinigte. Ein Innenleben, das unabhängig war von der Klassenzugehörigkeit oder einer nationalen Identität, aber auch von der Existenz als Mann oder Frau. Dieses Innenleben ist individuell und persönlich.
Im Zeitalter der Massenkultur, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand, wurde der Einzelne zunehmend in der Gesellschaft isoliert, erklärt Eli Zaretsky. Das Privateigentum wurde auf Konsumgüter reduziert. Persönliche Entfaltung ließ sich nur mehr im familiären Rahmen gestalten. Und hier bot die Psychoanalyse ein Instrument an, sich aus den individuellen Zwängen innerhalb der Familie zu befreien.
The greatest appeal was certainly to young people. Psychoanalysis was very much connected with the.
Am meisten fühlten sich sicherlich die jungen Leute angesprochen. Die Psychoanalyse war verbunden mit einem Freiheitsbegriff, mit dem Streben, sich aus der Enge der traditionellen Familie zu befreien, den Zwängen der Arbeitswelt und des kleinstädtischen Lebens. Gerade die jungen Leute mussten herausfinden, wer sie waren und was sie mit ihrem Leben anfangen wollten. Die Psychoanalyse bot sich den Individuen an als eine Art Führer durch die verwirrende neue Welt der Massenkultur. In einer Zeit, wo alles rationalisiert und bürokratisiert wurde, gab es dennoch ein Privatleben, ein Innenleben, das nicht von den gesellschaftlichen Zwängen berührt schien. Doch noch immer fühlten sich die Menschen ihren religiösen und politischen Überzeugungen verpflichtet, vor allem in ländlichen Regionen und in den kleineren Städten. Das änderte sich grundlegend in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Es entwickelten sich neue Konzepte des sozialen Lebens, das auf dem Wissen der Psychoanalyse beruhte und die Traditionen sprengte, zum Beispiel der Feminismus oder die homosexuellen Bewegung. Die Orientierungen des Individuums im 20. Jahrhundert wurden geprägt von der Massenkultur, deren Visionen und Bilder, die man heute erst langsam zu verstehen beginnt.
Die Psychoanalyse dokumentierte die Konflikte, die aus dem Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Ohnmacht und familiärer Allmacht resultierten, erklärt die Religionswissenschaftlerin Irene Berkel von der Freien Universität Berlin.
Die Liebe wird zur Quelle der Legitimation einer Verbindung und einer Familiengründung. Ja, nicht mehr die Herkunft und nicht mehr die Abstammung. Das geht ja auch immer ein Stück mit einer Befreiung her. Aber dadurch wurden diese großen Familienverbände aufgelöst. Die Frau ist dann zuständig für die Reproduktionssphäre, also die Familie. Ihr wird die Erziehung der Kinder übertragen. Und darüber kommt es zu einer Intimisierung der Beziehungen, zu einer Tyrannei der Nähe und ich würde sagen zu einer Tyrannei der inzestuösen Wünsche. In diesem Moment, sozusagen historischen Moment, taucht Freud und die Psychoanalyse auf und entwickelt eine Therapie, um diese Pathologien, die aus dieser Tyrannei der inzestuösen Wünsche hervorgehen, zu therapieren.
Mit der Modernisierung der Gesellschaft am Beginn des 20. Jahrhunderts wurde auch der Generationenunterschied neu diskutiert. Die Jugend wurde als biografische Phase entdeckt. Sie entwickelte sich zum generationenübergreifenden Sehnsuchtsideal. Jugend stand für Leistungsfähigkeit, Dynamik und Vitalität. Ein Ideal, das sich bis heute immer mehr verjüngt hat.
Es ist ja auch erstmal ein Gewinn, es ist ja auch eine Innovation. Aber es wird dann zugleich das Alter pathologisiert. Das taucht Anfang des 20. Jahrhunderts auf. Das Alter repräsentiert eben nicht Vitalität, sondern Krankheit, Verfall. Und davon distanziert man sich. Ja? Das erfährt natürlich in den 60er, 70er Jahren nochmal eine neue Qualität. Durch den Einsatz von Verhütungsmitteln, also die Fortpflanzung wird zunehmend entmystifiziert. In den 70er Jahren kommt dann die In-vitro-Fertilisation dazu. Man kann sich also von den biologischen Gegebenheiten freimachen. Man kann, auch wenn man unfruchtbar ist, ein Kind in die Welt setzen. Also diese Befreiung von biologischen Bedingungen, die erfährt dann nochmal eine neue Qualität.
Gleichzeitig wurde die Generationendifferenz immer mehr aufgelöst. Denn je älter die Menschen wurden, umso dringlicher verlangten sie nach jugendlichen Attributen, um den gesellschaftlichen Anforderungen zu entsprechen. Eine lebendige Gesellschaft könne aber auf die Generationenspannung nicht verzichten, sagt die Religionswissenschaftlerin Irene Berkel.
Weil es eben diese Anerkennung der Sterblichkeit impliziert. Die Anerkennung der Endlichkeit der Ressourcen. Also das bedeutet eine Verantwortung für die zukünftigen Generationen, die man mitdenken muss. Wenn jetzt alle nur noch jung sein wollen, das kann für eine Gesellschaft nichts Gutes bedeuten, weil wir haben ja das Problem, dass wir mit einer immer älter werdenden Gesellschaft konfrontiert sind. Also selbst die beste Reproduktionsmedizin und selbst die beste Biomedizin wird dieses Problem nicht vollständig beheben können. Also müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie gehen wir mit Schwäche um, wie gehen wir mit Grenze um. Und wenn uns zu Grenze nichts anderes einfällt, als jede Grenze zu überwinden, das ist für eine vitale, lebendige Gesellschaft, glaube ich, zu wenig.
Trotz der Errungenschaften der modernen Biotechnologie und den gesellschaftlichen Veränderungen des 20. Jahrhunderts lebt die überwiegende Mehrheit der Menschen heute in den westlichen Industrieländern im Netz familiärer Beziehungen. Die Familie als gesellschaftliche Instanz hat an Bedeutung nichts verloren. Und so unterschiedlich sich die einzelnen Familien gestalten, so widersprüchlich die individuellen Ziele und Wünsche auch sein mögen. Die familiäre Herkunft prägt nach wie vor die Lebensplanung des Einzelnen. Für die Familiensoziologin Rosemarie Nawe-Herz gibt es einen gemeinsamen Nenner, der Familie und zwar in allen Kulturen definiert. Der Solidaritätsverband.
Selbstverständlich ist die Familie auch weiterhin als Reproduktionsgemeinschaft eine biologische. Ja, dass sie gegenseitig sich physisch auch erhält, hat sie immer biologische Aspekte natürlich zu berücksichtigen. Die Schutzfunktion und so weiter. Aber alles ist sozial, kulturell überformt in der Ausprägung, wie etwas dann abläuft. Hunger hat jeder Mensch. Und die Familie sorgt auch dafür, dass ihre Familienmitglieder dieses Bedürfnis gestillt bekommt.